Wir gehören zur Tischlesung aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute haben wir den vierten Teil und wir haben das Kapitel 1 bis 5. Zur Einleitung im vierten Teil. Die wichtigsten Weisungen gegen die gewöhnlichen Versuchungen. Wie viel Licht und Segen von diesen kostbaren Kapiteln ausgegangen sind, lässt sich nicht ermessen. Zur Klärung von Versuchung und Sünde, die so vielen zu schaffen macht, dienen zwei Grundsätze. Erstens, Versuchungen sind allgemein menschliches Los, darum darf man keine Angst vor ihnen haben. Sie nehmen uns nicht von der Huld Gottes. Zweitens, die Freude bei der Versuchung ist nur dann Sünde, wenn man ihr bewusst zustimmt. Das Wort von der frohen Gottesliebe, die Franz von Sales lehrt, wird gerechtfertigt durch die Darlegung über Unruhe, Traurigkeit, geistliche Freude und Trockenheit. Hier liegen wirklich ernste, oft unerkannte Gefahren für das religiöse Leben und Quellen großer Schwierigkeiten, denen der Heilige mit feinem Verständnis begegnet. Erstes Kapitel. Man darf sich nicht um das Gerede der Kinder dieser Welt kümmern. Sobald die weltlichen Gesinnten merken, dass du ein frommes Leben zu führen beginnst, werden sie ihre Zungen über dich wetzen. Schlechte Menschen werden sagen, das alles sei nur Heuchelei, Bettschwestereien, Verstellungen oder auch du seist von der Welt enttäuscht und nur deswegen zu Kreuz gekrochen. Gute Freunde wieder werden sich verpflichtet fühlen, dir eine Menge ihrer Ansicht nach gescheiter und gut gemeinter Warnungen zukommen zu lassen. Du wirst ganz trübsinnig werden, man wird dir kein Vertrauen mehr schenken, du wirst unausstehlich, wirst von der Zeit altern, deine häuslichen Angelegenheiten werden darunter leiden. Man kann in den Himmel auch ohne diese Geschichten kommen, wenn man schon in der Welt lebt. Muss man auch leben wie die Welt und so fort. Das alles ist dummes und leeres Geschwätz. Diesen Leuten ist es weder um deine Gesundheit noch um dein Interesse zu tun. Werde dir von der Welt, sagt der Heiland, dann würde die Welt lieben, was von ihr ist, weil ihr aber nicht von der Welt seid, deswegen hasst sie euch. Johannes 15, 19. Man sieht Männer und Frauen die ganze Nacht oder sogar mehrere Nächte hindurch beim Karten- und Schachspiel. Gibt es eine Aufmerksamkeit, die ernster, anstrengender und empfindlicher ist als die der Spieler? Dazu sagt man nichts, die Kinder der Welt ebenso wenig wie ihre Freunde, wegen einer Betrachtung von einer Stunde aber, oder weil man etwas früher aufstehen musste, um zur Heiligen Kommunion zu gehen, läuft alles zum Arzt, um uns von Melancholie und Gelbsucht zu kurieren. Man kann 30 Nächte hintereinander tanzen, keiner regt sich darüber auf, aber wegen der einzigen Christmette hustet man und jammert am nächsten Tag über Leibschmerzen. Wer sieht da nicht, dass die Welt ein parteiischer Richter ist, huldvoll für ihre Kinder, hart und streng gegen die Kinder Gottes? Mit der Welt werden wir nur dann gut stehen, wenn wir bereit sind, mit ihr zugrunde zu gehen. Es ist unmöglich, sie zufriedenzustellen, denn sie ist sonderlich. Johannes ist gekommen, sagt der Heiland. Er aß und trank nicht, und ihr sagt, er ist vom Teufel besessen. Der Menschensohn isst und trinkt, und ihr sagt, er ist ein Fresser und Säufer. Matthäus 11, 18. Das ist nun einmal so. Lassen wir uns aus Nachgiebigkeit herbei zu lachen, zu spielen und zu tanzen, dann nimmt man daran Ärgernis. Tun wir es nicht, dann heißt das Heuchelei und Trübsinn. Kleiden wir uns besser, dann wittert man dahinter etwas Besonderes. Kleiden wir uns einfach, dann ist es unordentlich. Sind wir fröhlich, so nennt man das Ausgelassenheit. Sind wir abgetötet, dann heißt man es Traurigkeit. Wir sind nun einmal den Weltmenschen ein Dorn im Auge, deshalb können wir ihnen nichts recht machen. Sie vergrößern den kleinsten Fehler an uns und posaunen ihn als große Sünde aus. Aus lässlichen Sünden machen sie schwere Fehler, die wir als Schwäche begehen, legen sie als Bosheit aus. Die Liebe ist gütig, sagt der heilige Paulus, Korinther 13, 4. Die Welt aber ist böswillig, die Liebe denkt nichts Schlechtes, die Welt aber denkt immer schlecht und wenn sie unsere Handlungen nicht verurteilen kann, dann wenigstens unsere Absicht. Ob die Schafe Hörner haben oder nicht, oder sie weiß oder schwarz sind, der Wolf frisst sie ohne Unterschied, wenn er sie nur zu fassen bekommt. Die Welt wird uns immer bekämpfen, was wir auch tun. Wenn wir lang beim Beichtvater sind, wird sie fragen, was wir denn alles zu sagen hätten. Sind wir nur kurz bei ihm, wird sie sagen, dass wir nicht alles beichten. Sie späht jede unsere Bewegung aus, entschlüpft uns nur ein ungeduldiges Wort, nennt sie uns unausstehlich, kümmern wir uns um unsere Geschäfte, da sind wir Geizhälse. Unsere Güter aber nennt sie Dummheit. Bei den Kindern der Welt dagegen gibt man den Zorn als Mut aus, den Geiz als Sparsamkeit, unanständige Reden als Geselligkeit und so weiter. Die Spinnen verderben eben immer die Arbeit der Bienen. Lassen wir die Blinden gehen. Sie mögen schreien, so viel sie wollen, wie der Waldkauz, der die Tagesvögel schreckt. Bleiben wir fest bei unserem Vorhaben, unwandelbar in unserem Entschluss. Die Beharrlichkeit wird zeigen, ob wir uns Gott wirklich und für immer hingeben und für ein frommes Leben entschieden haben. Kometen und Planeten haben scheinbar denselben Glanz, aber die Kometen verschwinden bald, denn sie sind nur vorübergehend aufleuchtende Feuer der Glanz, der Planeten dagegen ist beständig. Auch Heucheleien und echte Tugend sehen sich äußerlich ähnlich. Sie sind aber doch leicht voneinander zu unterscheiden. Die Heuchelei kann sich auf die Dauer nicht halten. Schließlich geht es ihr wie dem Rauch, der sich in der Höhe verliert. Echte Tugend dagegen ist fest und beständig. Es ist von großem Nutzen für die Festigung der Frömmigkeit, wenn wir anfangs um ihretwillig geschmäht und verleumdet werden. Das bewahrt uns vor Eitelkeit und Hochmut, die der Frömmigkeit schon in ihren Anfängen der Garaus machen, ähnlich den ägyptischen Hebammen, die vom Pharao den teuflischen Befehl erhielten, die israelitischen Knäblein am Tag ihrer Geburt zu töten. Wir sind der Welt gekreuzigt und die Welt soll uns gekreuzigt sein. Galater 6,14. Sie hält uns für verrückt, halten wir sie für närrisch. Zweites Kapitel. Guten Mut haben. So sehr das Licht unseren Augen schön erscheint und so sehr sie sich danach sehnen, es blendet sie doch, wenn wir lang im Dunkel waren. Wenn man in ein fremdes Land kommt, brauchen wir einige Zeit, bis wir uns an sein Volk gewöhnt haben, so höflich und freundlich es auch sein mag. So ist es auch im geistlichen Leben. Du hast dein Leben geändert, den Narreteien, den Albernheiten der Welt lebe wohl gesagt. Es kann leicht sein, dass dich Anwandlungen der Traurigkeit und Mutlosigkeit überkommen. Dann ich bitte dich, bewahre Geduld. Das hat keine große Bedeutung. Es ist nur ein Erstaunen über das Neue. Hast du es überwunden, harren deiner vielen Freunden? Vielleicht schmerzt dich der Verzicht auf die Huldigungen verrückter und witziger Menschen. Willst du dafür auf die Huld verzichten, die Gott dir die ganze Ewigkeit hindurch erweisen wird? All die eitlen Vergnügungen und Unterhaltungen der letzten Jahre werden von deiner Fantasie auftauchen, um dich zu locken und zurückzuholen. Könntest du es wirklich über dich bringen, um diese trügerischen Leichtfertigkeiten willen auf die beseligenden Ewigkeiten zu verzichten? Glaube mir, wenn du fest bleibst, wirst du bald so viele Freuden des Herzens, ein so tiefes Glück empfinden, dass du bekennen musst, die Welt ist Bitterkeit im Vergleich mit diesen süßen Freuden und ein Tag des frommen Lebens ist mehr wert als 1000 Jahre verweltlichen Lebens. Psalm 84,11. Der Berg der christlichen Vollkommenheit kommt dir aber so hoch vor. Mein Gott, sagst du, wie kann ich denn da hinaufsteigen? Mut, wenn die Bienlein Gestalt anzunehmen beginnen, können sie noch nicht zu den Blumen fliegen, um Honig zu sammeln. Während sie sich aber vom Honig ernähren, den die großen Bienen gesammelt haben, bekommen sie allmählich Flügel, werden kräftig und können über Land fliegen. So sind auch wir noch klein in der Frömmigkeit, wir vermögen noch nicht unserem Wunsch zu folgen, um zum Gipfel der christlichen Vollkommenheit zu fliegen. Aber wir beginnen uns allmählich umzuformen durch unsere Wünsche und Entschlüsse, die Flügel beginnen zu wachsen und es ist zu hoffen, dass auch wir eines Tages fliegen können, wie die Bienen. Bis dahin leben wir vom Honig der Lehren, die fromme Menschen uns überliefert haben. Beten wir zu Gott, dass er uns Schwingen gebe, gleich denen der Tauben, damit wir nicht nur fliegen können in diesem zeitlichen Leben, sondern auch Ruhe finden im künftigen Leben der Ewigkeit. Drittes Kapitel. Die Natur der Versuchung. Der Unterschied zwischen Versuchung und Zustimmung. Stelle dir eine von ihrem Gemahl heißgeliebten Prinzessin vor, die ein Unhold zum Ehebruch verführen will. Er schickt dir einen infamen Liebesboten, um sie von seinem ruchlosen Plan in Kenntnis zu setzen. Dieser legt zunächst der Prinzessin die Absicht seines Herrn dar. Die Prinzessin sagt Wohlgefallen oder Missfallen am Vorschlag und an der Botschaft. Schließlich stimmt sie zu oder lehnt ab. So schicken Satan, Welt und Fleisch der Seele, die mit dem Sohne Gottes vereinigt ist, Versuchungen als ihre Boten. Dabei wird erstens die Sünde vorgeschlagen, zweitens wird die Seele daran gefallen oder missfallen finden, drittens wird sie zustimmen oder die Versuchung abweisen. So steigt die Seele auf drei Stufen zum Bösen hinab: Versuchung, Wohlgefallen und Zustimmung. Wenn diese drei Stufen auch nicht so offenkundig bei allen Sünden erkennbar sind, so sind sie doch bei den großen schweren Sünden förmlich greifbar. Wenn eine Versuchung, zu welcher Sünde auch immer unser ganzes Leben andauern sollte, so missfallen wird dadurch der göttlichen Majestät keineswegs, solange sie uns nicht gefällt und wir ihr nicht zustimmen. Denn bei der Versuchung handeln nicht wir, sondern wir erleiden sie, weil wir daran keine Freude haben wollen, kann uns dabei auch keine Schuld treffen. Der heilige Paulus litt lange Zeit unter Versuchungen des Fleisches, trotzdem missfiel er Gott nicht, sondern Gott wurde dadurch sogar verherrlicht. Vergleiche der Korinther 12,7. Die selige Angela von Foligno wurde von so grausamen sinnlichen Versuchungen gequält, dass man ihre Schilderungen nicht ohne Ergriffenheit lesen kann. Schwere Versuchungen überfielen auch der heilige Franz von Assisi und den heiligen Benedikt, von denen der eine sich in Dornen wälzte, der andere im Schnee, um sie zu mildern. Trotzdem verloren sie dabei nichts an Gnade bei Gott, sondern vermehrten sie noch bedeutend. Bleib also mutig in der Versuchung, halte dich nie für besiegt, solange sie dir missfällt. Achte wohl auf den Unterschied zwischen dem Gefühl und der Einwilligung. Man kann Versuchungen fühlen und doch können sie uns missfallen. Man kann aber nicht zustimmen, ohne dass sie uns gefallen, denn das Gefallen darin ist die Stufe, auf der man gewöhnlich zur Einwilligung hinabsteigt. Die Feinde unseres Heils mögen uns also vorspiegeln, was sie wollen. Sie mögen uns locken und reizen. Sie mögen Tag und Nacht von der Pforte unseres Herzens stehen, um einzudringen. Sie mögen uns noch so viele Vorschläge unterbreiten. Solange wir entschlossen sind, keine Freude daran zu haben, ist es unmöglich, Gott dadurch zu beleidigen. So kann auch der Gemahl jener Prinzessin, von der wir vorhin sprachen, dieser nicht böse sein wegen der Botschaft, die ihr gesandt wurde, wenn sie keine Freude daran hat. Trotzdem besteht ein Unterschied zwischen der Seele und dieser Prinzessin. Sie kann den Boten fortjagen und nicht anhören. Es steht aber nicht in der Macht der Seele, die Versuchung nicht zu fühlen. Das Einzige, was sie vermag, ist, ihr nicht zuzustimmen. So kann uns also die Versuchung nicht schaden, solange sie uns missfällt, auch wenn sie noch so lange anhält. Was nun die Freude betrifft, die auf eine Versuchung folgt, muss man wissen, dass wir zwei Bereiche in unserer Seele haben, den Niederen und den Höheren. Der Niedere folgt nicht immer dem Höheren, sondern betreibt seine eigene Politik. Es kommt vor, dass der niedere Bereich unserer Seele an der Versuchung gefallen findet, ohne Zustimmung, ja gegen den Willen des Höheren. Auf diesen Streit und Krieg spielt der Apostel Paulus an, wenn er sagt, dass das Fleisch gegen den Geist begehrt. Galater 5,17, und dass es ein Gesetz in den Gliedern und ein Gesetz des Geistes gibt, Römer 7,23. Hast du schon einmal eine große mit Asch bedeckte Feuerstelle gesehen? Wenn man 10 oder 12 Stunden später kommt, um Feuer zu holen, findet man nur mit Mühe noch ein wenig Glut unter den Asche, und doch ist noch Feuer da, sonst würde man es ja nicht finden. Damit kann man dann alle erloschenen Kohlen wieder zum Brennen bringen. Der Liebe, dem Leben unserer Seele, ergeht es bei schweren und heftigen Versuchungen wie diesem Feuer. Die Versuchung wirft ihre Lust auf den niedrigen Seelenbereich, bedeckt scheinbar die ganze Seele mit ihrer Asche und drängt die Liebe zu Gott so sehr zurück, dass sie kaum noch anderswo als in der Mitte des Herzens im tiefsten Seelengrund erhalten bleibt. Ja, fast möchte man glauben, dass sie auch dort nicht mehr sei und man findet sie nur mit vieler Mühe. Sie ist aber doch da, denn wir sind ja entschlossen, der Sünde und der Versuchung nicht nachzugeben, obwohl Seele und Leib in tiefste Verwirrung geraten sind. Die Lust, die den äußeren Menschen gefällt, missfällt dem Inneren, wenn sie auch unserem Willen ganz umlagert. Sie ist doch nicht in ihn eingedrungen, sie ist somit unfreiwillig und kann daher keine Sünde sein. 4. Kapitel. Es ist wichtig, dass du diesen Unterschied richtig erkennen lernst, damit Darum will ich ihn durch zwei anschauliche Beispiele noch deutlicher machen. Der heilige Hieronymus erzählt von einem jungen Mann, der mit seinen seidenen Bändern auf ein weiches Bett gefesselt und unzüchtigen Berührungen einer Dirne ausgesetzt wurde, die auf diese Weise seine Standhaftigkeit erschüttern sollte. Muss er das nicht gefühlt haben? Müssen nicht seine Sinne von der Lust erfasst, seine Fantasie von lüsternen Bildern aufgewühlt worden sein? Ohne Zweifel. Trotzdem bezeugt er inmitten all der Wollust, die innen umtobte, dass sein Herz nicht besiegt war und seine Wille keineswegs zustimmte, weil sein Geist erkannte, dass sich alles gegen ihn auflehnte und er nur mehr über seine Zunge Herr war, bis er sie ab und spieß sie dem schlechten Weib ins Gesicht. Es hatte eine Seele durch die Wollust schrecklicher gepeinigt, als je ein Henker es durch die Folter vermocht hätte. Deshalb hoffte ja auch der Tyrann, ihn durch die sinnliche Lust zu überwältigen, weil er sich zu schwach fühlte, ihn durch körperliche Peinen zu besiegen. Wie wunderbar ist doch die Geschichte der seelischen Kämpfe, welche die heilige Katharina von Siena auszufechten hatte. Gott erlaubte dem bösen Feind, die Reinheit dieser heiligen Jungfrau mit der größten Wut anzugreifen, deren er fähig war. Es war ihm aber nicht gestattet, sie zu berühren. Also setzte er ihrem Herzen mit jeder Art unreiner Vorstellungen zu, um sie noch mehr zu erregen. Kam er mit seinen Gesellen in Gestalt von Männern und Frauen, verübte vor Katharinas Augen tausende von unkeuschen Handlungen, begleitet von unanständigen Worten und Aufforderungen. Obwohl sich dies außerhalb ihrer Person abspielte, drang es doch durch die Sinne tief ins Herz der Jungfrau ein, das nach ihrem eigenen Geständnis so sehr davon erfüllt war, dass nur der oberste Gipfel ihres Lilens von diesem Sturm hässlicher, fleischlicher Lüste nicht erschüttert wurde. Das dauerte lange Zeit dann, bis ihr eines Tages der Herr erschien. Sie fragte ihn, wo warst du, liebster Herr Jesu, als mein Herz von Finsternis und Schmutz erfüllt war? Worauf er antwortete, in deinem Herzen war ich meine Tochter. Sie entgegnete, wie konntest du denn in meinem Herzen weilen, wo so viele Abscheuliches war? Wohnst du an einem Ort mit welchen Schändlichkeiten? Darauf erwiderte der Herr, sag mir, verursachten diese schmutzigen Gedanken Freude oder Traurigkeit, Bitterkeit oder Lust? Sie antwortete, äußerste Bitterkeit und Traurigkeit. Darauf Jesus, wer anders senkt diese Bitterkeit und Traurigkeit dir ins Herz als ich, der verborgen inmitten deiner Seele weilte? Glaube mir, meine Tochter, wäre ich nicht da gewesen, dann hätte diese Gedanken, die deinen Willen belagerten und nicht erobern konnte, dich gewiss überwunden, wären eingedrungen, von deinem freien Willen mit Freuden aufgenommen worden und hätten deine Seele gemordet. Weil ich aber in dir wohnte, legte ich diese Ablehnung und diesen Widerstand in dein Herz, so dass es die Versuchung abwies, wo es nur konnte. Und weil es das nicht so lebhaft konnte, wie es wollte, fühlte es seinen Unwillen und Hass gegen die Versuchung, gegen sich selbst wachsen. Darum waren diese Qualen ein großer Verdienst und ein großer Gewinn für dich, ließen dich an Tugend und Festigkeit wachsen. Siehst du, wie die Glut ganz von Asche bedeckt war. Siehst du, dass die Versuche und Lust sogar in das Herz eingedrungen waren und den Willen belagerten. Von seinem Heiland unterstützt, leistete er allein durch Bitterkeit, Unwillen und Abscheu dem schlechten Widerstand und weigerte sich beharrlich der Sünde zuzustimmen, von der er wie umzingelt war. Mein Gott, in welcher Not ist der gottliebende Seele, wenn sie nicht einmal mehr weiß, ob Gott noch in ihr wohnt oder nicht, ob die göttliche Liebe, für die sie kämpft, schon ganz erloschen ist oder nicht. Es ist doch die feinste und höchste Blüte der Vollkommenheit göttlicher Liebe, dass sie den Liebenden für die Liebe kämpfen und leiden lässt, für sie, aus deren Kraft er kämpft. 5. Kapitel. Mut in der Versuchung, Ermunterung für die Zeit der Prüfung. So schwere Stürme furchtbarer Versuchungen lässt Gott nur bei Seelen zu, die er zu einer ganz reinen Liebe vorführen will. Daraus folgt freilich nicht, dass alle dahin gelangt, die schwer versucht werden. Oft haben Sieger über diese schweren Stürme der Güte Gottes später nicht treu entsprochen und Wunden von viel geringeren Versuchungen überwältigt. So wisse also, dass Gott dir eine besondere Gunst erweist, wenn er schwere Versuchungen über dich kommen lässt. Er will, dass du vor ihm wachest, Bleibst du vor allem stets demütig und deiner Schwäche bewusst, trau dir nach Überwindung der schweren Versuchungen den Sieg über die geringere nur zu, wenn du seiner göttlichen Majestät umwandelbar treu bleibst. Welche Versuchungen auch immer über dich kommen, welche Lust immer du dabei empfindest, beunruhige dich keineswegs, solange dein Wille die Zustimmung nicht nur zur Versuchung, sondern auch zur Lust verweigert. Du hast Gott dich beleidigt. Wenn ein Mensch ohnmächtig ist und keine Lebenszeichen mehr gibt, legt man ihm die Hand aufs Herz, spürt man, dass es noch ein wenig schlägt, so weiß man, dass noch Leben in ihm ist, dass man ihn durch Arzneien wieder zu Kraft und Besinnung bringen kann. Auch bei heftigen Versuchungen scheint die Seele zuweilen so schwach zu sein, dass Ohnmacht sie umfängt. Kein geistliches Leben, keine Bewegung ist mehr in ihr. Wollen wir aber erkennen, wie es wirklich um sie steht, dann legen wir ihr die Hand aufs Herz. Prüfen wir, ob Herz und Wille noch ihre geistliche Bewegungsfreiheit besitzen. Das heißt, ob sie noch ihre Aufgabe erfüllen und der Versuchung wie der Lust ihre Zustimmung verweigern. Solange sich noch diese Weigerung regt, haben wir die Gewissheit, dass die Liebe noch in der Seele lebendig ist, dass Jesus, unser Heiland, sich noch in unserer Seele aufhält, wenn auch unsichtbar verborgen durch inständiges Beten, häufigem Empfang der heiligen Sakramente und Gottvertrauen wird unsere Kraft sich wieder erneuern und volles, freudiges Leben uns wieder beseelen. Das aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, vom Franz Sales Verlag, Eichstätt und Wien. Heute das vierte Kapitel, vierte Teil und das Kapitel 1 bis 5.